Fünftes Gebot: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Mit dem fünften Gebot kommen wir zur zweiten Tafel der zehn Gebote, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Wir können es einmal so annehmen. Auf der ersten Tafel, diese vier Gebote haben wir jetzt betrachtet. Das waren die Gebote: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen, um es anzubeten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Gedenke des Sabbattages. Das waren die ersten vier Gebote und sie zeigen uns unser Verhältnis zu Gott. Und jetzt kommen wir zur zweiten Tafel. Und da geht es um unser Verhältnis untereinander, das Verhältnis von Mensch zu Mensch. Das sind die fünf Gebote: Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, deines nächsten Frau und so weiter. Also heute kommen wir dann zu dem ersten dieser Gebote, die das Verhältnis zwischen Mensch und Mensch von Gottes Seite aus regeln. Ich lese uns aus 2. Mose 20, den 12. Vers. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Hier wird das Generationsproblem angesprochen. Und das ist oft tatsächlich ein Problem. Es ist ein Problem, so alt wie die Menschheit ist. Ham, der Sohn Noahs, redete ungebührlich über seinen Vater. Allerdings hatte er sich auch ungebührlich benommen, als er zu viel Alkohol trank. Dennoch, dieses ungebührliche Reden war nicht gut und es hatte auch Folgen für Ham. Absalom, noch schlimmer, verfolgte seinen Vater David. Er hätte ihn am liebsten ausgelöscht. Das ist schon eine herbe Sache, nicht? Wenn man Kinder hat und wird von ihnen verfolgt, verjagt. Da sehen wir dieses Problem. Es gab es immer schon. Aber hier nimmt Gott Stellung zu dem Generationsproblem. Er sagt, wie wir es regeln sollen. Und die Regelung heißt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ja, wann denn? Nur wenn ihnen auch Ehre gebührt? Oder steht das direkt hierbei? Nein, da steht hier nichts dabei. Hier steht schlichtweg: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Generell. Schon viele, viele Jahre her, da war in Wien an einer Straße eine Sträflingskolonne tätig. Also Sträflinge wurden eingesetzt, um diese Straße zu bauen oder zu reparieren. Und da kam ein gut gekleideter junger Mann an dieser Sträflingskolonne vorbei. Und dann ging er auf einen der Sträflinge zu mit grauem Haar und küsste die Hand des Sträflings. Ein höherer Beamter sah das und fragte ihn, was das solle. Er sagte: Es ist mein Vater. Das zeigt etwas an. Wenn er zu Recht in der Sträflingskolonne war, hätte er ja eigentlich gar keine Ehre verdient. Aber dieser Mann ist hingegangen und hat seinen Vater trotzdem geehrt, obwohl er es vielleicht nicht verdient hat. Das ist die Bandbreite des Gebotes. Und dieses Gebot gilt bis heute. Und der Herr Jesus, der wiederholt dieses Gebot im Neuen Testament, als ein begüterter Mann einmal zu ihm kam und ihm nach dem ewigen Leben fragte. Er wollte gerne ewiges Leben haben. Und ich will uns das jetzt einmal lesen und dabei auch nochmal grundsätzlich Stellung dazu nehmen, was uns denn die 10 Gebote heute eigentlich bedeuten. Wir leben ja jetzt im Zeitalter des Neuen Bundes. Ich bin da schon einmal drauf eingegangen, aber wir stehen jetzt an der Schwelle hier, wo es um das Verhältnis zwischen Mensch und Mensch geht, und es soll nochmal generell wiederholt werden. Aber zunächst diese Begebenheit, steht in Matthäus 19, da heißt es: Und siehe, einer trat herzu und sprach zu ihm: Lehrer, welches Gute soll ich tun, auf dass ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was heißest du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Hier steht es. Jesus wiederholt es also, auch im Neuen Testament. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Jüngling spricht zu ihm: Alles dieses habe ich beobachtet. Ob das wohl stimmte? Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so gehe hin, verkaufe deine Habe und gib den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt hinweg, denn er hatte viele Güter. Es ist uns klar, es ist nicht so, als dass wir aus neutestamentlicher Sicht jetzt gesehen gerettet würden, wenn wir alle diese Gebote halten. Dieser Mann meinte, wenigstens die Gebote, die jetzt gesagt wurden, die hat er alle gehalten. Und wir müssen uns fragen, ob er es wirklich in der Tiefe erkannt hat. Wir werden nicht dadurch gerettet, dass wir diese Gebote halten. Es geht aber darum, dass der Herr uns Erkenntnis der Sünde zeigen will durch diese Gebote. Denn Paulus sagt einmal, dass er die Sünde nicht erkannt hätte als eben nur durch das Gesetz. Das Gesetz zeigte ihm die Sünde in ihm. Und dann hat das in ihm einen solchen Aufruhr bewirkt, mit dem er nicht fertig wurde. Denn wir können die Sünde in unserem Inneren nicht selbst bekämpfen, und damit müssen wir dann zu Jesus kommen. Und er vergibt die Sünde. Und dann will er uns ein Leben schenken, ja, das auch geheiligt wird. Und da zählen die Gebote dann allerdings auch wieder. Denn sie sind ja doch der Maßstab Gottes. Aber jetzt sollen wir durch Gottes Gnade und Gottes Kraft auch in seinen Richtlinien wandeln, damit wir Segen empfangen. Seht, so rum müssen wir die Gebote sehen. Erstmal, dass sie uns die Sünde zeigen, dass wir zu dem Herrn Jesus kommen, der uns die Sünde vergibt und der uns dann hilft, in seinen Wegen zu wandeln, auch in den Geboten Gottes. Seht, die Gebote Gottes sind nicht aufgehoben im neuen Bund dadurch. Bitte, so leichtfertig dürfen wir das nicht sehen. Es wäre ja schlimm und schrecklich. Wir würden sagen, wir leben unter der Gnade. Und im nächsten Satz, jetzt können wir sündigen, wie wir wollen, denn wir leben ja unter der Gnade. Das sagt uns die Bibel nicht, sondern sie lehrt uns ein Leben der Heiligung. Und da geht es immer um das, was Gottes Wille ist. Und hier, das ist der erklärte Wille Gottes. Ich sagte schon, die 10 Gebote werden mit Ausnahme des Sabbatgebotes allesamt wiederholt im Neuen Testament und in die Tiefe geführt. Ja, und das Sabbatgebot wird auch in die Tiefe geführt. Nur nicht mehr in dem Sinne, dass wir das jetzt speziell für einen Tag und auch in Bezug auf die Arbeit sehen müssten, sondern dass wir in die Ruhe des Christus eingehen. So, und wenn das alles so noch gilt, dann will natürlich Gott, dass wir im neuen Bund auch das beachten. Nur dem Jüngling sagte er das jetzt hier so. Er meinte, er hätte das ja alles getan. Aber als er dann hörte, er sollte alle seine Habe verkaufen, das war der springende Punkt. Warum eigentlich? Um sie den Armen zu geben. Der Herr hat vorher gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er sagt, habe ich alles gemacht. Sagte Herr, dann gib's den Armen. Da ging er traurig weg. Was heißt das denn? So sehr lieb hatte er die Nächsten doch nicht. Nicht so lieb wie sich selbst und sein Geld. Es war bei diesem Mann der springende Punkt. Und dieser springende Punkt, in dem verstieß er dann auch noch gegen das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was sagt Jesus? Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Er hat es nicht erkannt. Aber er hätte es durch die Gebote erkennen können und Buße tun können. Der Jesus sagt, und komm, folge mir nach. Er wäre reicher geworden, als er denn je war. Nicht unbedingt hier. Selbst da segnet der Herr auch, er lässt uns nicht darben. Aber er hätte einen inneren Reichtum bekommen. Aber es war nichts mit dem Gebote halten, das tat ich alles. Sie hätten ihn zur Erkenntnis der Sünde leiten können. Aber da er das den Mammon mehr liebte, war es nicht so. Er ging selbst traurig hinweg. Also, das Halten der Gebote rettet uns nicht, sehr wohl aber führen sie uns zur Erkenntnis der Sünde, wenn wir offen sind. Und damit können wir zu Jesus kommen. Aber, um jetzt wieder auf das Gebot zurückzukommen, hier wiederholt der Herr es. Ehre Vater und Mutter. Auch andere Gebote, aber dieses wiederholt er auch. Und der Apostel Paulus redet auch davon, in Epheser 6. Da heißt es, ihr Kinder, gehorchet euren Eltern im Herrn. Denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern. Da denken wir natürlich zunächst mal an die Kinder, auch die heranwachsen. Es ist ein Gebot, auch natürlich gerade für die Kinder, die heranwachsen. Sie sollen ihren Eltern gehorchen. Und es ist ja schlimm, wenn keiner mehr hört. Und es ist auch schlimm, wenn Kinder so erzogen werden, dass sie nicht mehr hören. Dass man ihnen sagen muss und immer wieder sagen muss, und es ist ihnen gerade egal, es geht hier rein und da raus. Das ist ja völlig ungesund. Die Kinder müssen ja auch eine gewisse Achtung haben, müssen wissen, nein, der Papa hat gesagt, ich darf das jetzt nicht, oder die Mama, und ja, dann tue ich es auch nicht. Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern. Und wenn die Kinder älter sind, natürlich müssen wir sehen, dann wird jeder sein eigenes Leben auch regeln müssen. Und natürlich müssen die Eltern sich auch zurückziehen. Die können jetzt nicht immer sagen, heute musst du das machen, jetzt musst du das machen und das, du musst mir gehorchen. Nicht? Das merken wir. Der Mensch geht ja in die Selbstständigkeit. Und dennoch, vielleicht hat ja dein Vater oder deine Mutter einen guten Rat in dem Herrn. Gehorchet ihr Kinder, euren Eltern, in dem Herrn. Ja, das kommt ja auch dazu. Wenn die wirklich Unsinn sagen, dann ist das nicht in dem Herrn. Aber wenn sie im Herrn auch den älteren Kindern noch einen Rat geben und vielleicht sagen, du, da pass auf. Das ist mir vielleicht selbst schon mal passiert. Lass dir das sagen. Tu das besser nicht. Und sie sagen, ich weiß es doch. Ich weiß doch besser. Dann haben wir nicht auf den Rat in dem Herrn gehört. Wird uns dann auch nicht zum Segen sein. Ehre dein Vater, deine Mutter. Dies ist also ein göttlich-moralischer Grundsatz, der galt im Alten Testament und der gilt auch im Neuen Testament. Was heißt denn eigentlich Ehren? Ehren heißt nicht bemitleiden. Ehren heißt auch nicht ertragen. Ehren heißt auch nicht herablassend behandeln. Was heißt denn Ehren? Ehren heißt Ehren. Haben wir da nicht alle gefehlt? Pastor Wilhelm Busch hat das einmal sehr schmerzlich erfahren. Er hätte es vielleicht nicht so erfahren, wenn sein Vater nicht kurz darauf gestorben wäre. So Dinge, die uns allen begegnen. Ich will uns das mal lesen. Ach, meine Freunde, wer von uns ist nicht gerade hier schuldig geworden? So schreibt er in der Schrift Fundamente. Ich habe das ja schon mal angeführt. Lasst mich ein kleines persönliches Erlebnis berichten. Ich war damals als Student in meinem Elternhaus. Da saß ich eines Tages in meinem Zimmer und arbeitete. Plötzlich hörte ich meinen Vater meinen Namen rufen. »Was ist?« rief ich ärgerlich über die Störung. Er fragte, ob ich ihn auf einem Gang begleiten wolle. Ich lehnte kurz ab, ich hätte keine Zeit, und er ging allein. 4 Wochen später war mein Vater tot. Ich saß eine Nacht allein an dem offenen Sarg. Wir hatten ein köstliches Verhältnis miteinander gehabt, aber in der Nacht stand diese kleine Erinnerung auf. Ach, Vater, jammerte ich will dich stundenlang begleiten. Aber er blieb still. Da ging mir auf, dass ich diese Liebes- und Ehrenschuld nie, gar nie mehr gut machen könne. In jener Nacht habe ich es neu und besser gelernt, dass ich ohne den Heiland und ohne sein reinigendes Blut nicht weiterleben kann, dass ich ohne Vergebung der Sünden verloren bin. Ja, dann plötzlich steht es auf. Im Moment hat man nicht daran gedacht, ja, es war halt lästig. Kennen wir doch alle. Wer sind wir? Und dann plötzlich hat er gemerkt, hätte ich das gewusst, dann wäre ich doch nochmal mit ihm gegangen. Es war ja gar nicht so was Schlimmes, nicht? Der Ton war sicher auch nicht so richtig, aber er hat ja auch was zu tun gehabt. Aber plötzlich merkt er, wir werden schuldig. Wir sind schuldig. Und ohne Jesus wäre es nicht weitergegangen. Seht, dieses Gebot ist ein Gebot mit Verheißung. Das lasst uns ja auch bedenken. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ich lese es aus dem Neuen Testament, Epheser 6, Vers 2. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, sagt Paulus, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Da liegt eine Verheißung drin. Es geht hier um ein Familienleben, das in Ordnung ist. Und ohne ein vernünftiges Familienleben, da kann ein ganzes Volk nicht bestehen. Und heute wird Familienleben kaputt gemacht. Und das fängt schon bei den Kleinen an. Wir müssen aber bedenken, dass sich das fortsetzt hinterher. Die Jahrzehnte gehen dahin und dann sind die Kleinen nicht mehr klein. Aber da fängt es schon an. Seht, heute werden die Kinder schon früh aus der Familie gegeben und es scheint ja große Politik zu sein. Hinein in die Kita, nicht? Man muss es ja fast nicht mehr erklären, den Begriff Kindertagesstätte. Natürlich gibt es schlimme Verhältnisse manchmal zu Hause, wo sie wirklich in der Kindertagesstätte besser aufgehoben sind als zu Hause. Das müssen wir aussehen. Das gibt's heute natürlich auch. Man darf das nicht so ganz pauschalisieren. Aber wenn doch Familien, die doch eigentlich intakt sind, nur weil man sich selbst verwirklichen möchte. Und man kann ja ohne Arbeit, geht das ja nicht, ich muss ja auch arbeiten. Und dann schiebt man sein Kind in die Kindertagesstätte den ganzen Tag und dann wird gearbeitet. Oh, und dann kommt vielleicht noch das Argument, ja, da bekommen sie ja erst richtige Bildung. Ich habe das mal so gehört oder gelesen. Das können die Eltern ja gar nicht vermitteln, was da vermittelt wird. Ja, dass da auch schlimme Verhältnisse sein können, das haben wir natürlich auch vor einiger Zeit gehört. Gut, gibt es natürlich immer und überall gibt es mal schlimme Verhältnisse. Aber es geht um was ganz anderes. Wisst ihr, was die Kinder in den ersten 2 Jahren lernen müssen? Die müssen erstmal überhaupt sozialfähig werden. Da denkt man, ja, wenn die da in so einer Kindertagesstätte sind, da haben sie ja Umgang mit allen anderen. Aber da sind nicht die festen Bezugspersonen, die auch wirklich bleibend und prägend sind. Das sind doch die Eltern. Das ist vor allem die Mutter, ja. Da wird überhaupt keine Bindung mehr aufgebaut zwischen Kind und Eltern. Vor einiger Zeit sprach ich mit einer Erzieherin und sie hatte auch ein Kind aus der Verwandtschaft gerade für etliche Tage bei sich. Und sie sagte, es ist ganz, ganz untypisch. Dieses Kind wurde abgegeben bei ihr. Das hat nicht geweint. War als ob das ganz normal wäre, dass ein Kind jetzt eigentlich bei Fremden ist, bei relativ Fremden ist. So ganz unproblematisch. Hat es abends ins Bett gelegt, hat nicht geheult. Nun könnten wir ja sagen, ja, ist doch wunderbar, so ein unproblematisches Kind. Das liegt was tiefer. Sie als Erzieherin hatte ja auch Erfahrung da drin und auch theoretische Kenntnisse darüber, sagte, dieses Kind hat überhaupt keine Bindung aufgebaut an die Eltern. Seht, die Kinder fangen ja schon an, das dauert gar nicht so lange, dann fangen die an zu fremdeln, nennt man das, nicht? Kommt da ein Fremder auf so noch ein Baby zu, plötzlich merken die, oh, das ist nicht meine Mutter, nicht mein Vater, oder dann fangen die plötzlich an zu heulen. Ja, ist doch besser, wenn das nicht ist, oder? Nein, nein, das ist nicht besser so. Man muss erstmal eine feste Bindung aufbauen. Seht, wir können das ja gar nicht ermessen. Es kann auch sein, dass es da gibt, da gibt es sicherlich doch auch Studien drüber. Gibt doch heute über alles mögliche Studien. Aber wenn es die gibt, dann werden sie auch irgendwo was unter dem Deckel gehalten. Und wenn es keine gäbe, dann sollte man vielleicht mal eine machen. Seht, das hat doch Fernzeitwirkungen. Da können wir nicht gerade im Moment drauf schauen. Was ist denn später, wenn die erwachsen werden? Vielleicht können die auch nie eine Bindung eingehen. Die sind bindungslos. Die haben gerade in den ersten 2 Jahren, nie gelernt, Bindung aufzubauen. Und was da psychisch kaputt gemacht wird, das erahnen wir ja alle gar nicht. Ja, Familie wird heute durchaus zerstört. Und jetzt müssen wir aber mal gerade einen Generationssprung machen, nicht? Da haben die Eltern ihre Kinder abgeschoben, um ihre Dinge zu tun. Darf man sich auch nicht wundern, wenn hinterher die Kinder, die sowieso keine Bindung richtig gelernt haben, die dann auch wieder abschieben, nicht? Der eine schiebt den nächsten. Das müssen wir auch beachten. Hier wird das Generationsproblem angesprochen in der Bibel. Und wenn es dann nur noch so geht, nicht? Jeder schiebt jeden immer dahin, wo er nicht will. Die Kleinen wollen ja noch nicht. Ja doch, die wollten eigentlich sicher auch was anderes, wenn man sie fragen könnte. Dann geht alles in die Brüche. Dann geht Familie kaputt. Und letztendlich geht auch ein Volk daran zugrunde. Du sollst Vater und Mutter ehren, wie ist dieser Grundpfeiler auch heute umgerissen. Man hat keine Achtung mehr vor Gott, auch deshalb keine Achtung mehr vor dem Alter. Und da liegt dann auch kein Segen drauf. auf dass du lange lebest und es dir gut gehe. Der Segen fehlt. Und wir müssen bedenken, alle, die heute einmal jung sind, die werden auch mal alt. Da denkt man leicht nicht dran, denkt, ah ja, bis wir alt sind. Oh, das geht schnell, das geht sehr schnell. Jetzt hat man die Kinder noch klein, wartet mal ab. Plötzlich sind sie groß. Einer nach dem anderen heiratet und es ist ja gut, dass sie heiraten. Sie sollen selbstständig werden, sie sollen nicht immer bei Mutter und zu Hause bleiben, nicht? Das wäre ungesund. Nein, gesund ist, wenn sie selbstständig werden, wenn sie selbst Familie bauen, das ist gesund. Muss man nicht nachtrauern, dieser Sache. Das ist das Normale und das Richtige und auch das Gute. Aber wir alle werden mal alt. Da kann man sich natürlich fragen, wie willst du es denn im Alter haben? Und wir müssen sehen, dass Saat auch Ernte gibt. Und ich will uns mal etwas lesen, das hat Manfred Paul geschrieben in der Broschüre Das vergessene Geheimnis. Ich habe da schon mal raus zitiert. Unter der Überschrift Geerntet, ich will uns diese Begebenheit einmal erzählen. Es scheint mir, ich kann es nicht einordnen, es scheint mir so, als ob das schon was länger zurücklegen müsste. Aber ist ja auch egal. Er ist nie zimperlich mit seinen Eltern umgegangen. Der harte Ton, den er seinen alten Eltern gegenüber anschlug, erschreckte oft sogar die Nachbarn. Eines Tages übernahm der Sohn den Hof. Die Mutter starb. Der Vater wurde rücksichtslos ins Altenheim abgeschoben. Auf dem Weg zum Altenheim, also scheinbar ist er da zu Fuß gegangen, das muss wohl ganz in der Nähe gelegen haben. Auf dem Weg zum Altenheim musste der Vater oft Rast machen. Doch barsch wurde er immer wieder von seinem Sohn angeschnauzt, sich doch gefälligst zu beeilen. Vergeblich bat der alte Vater immer wieder seinen Sohn um Erbarmen, doch es half nicht. War die erste Generation. Und jetzt Zeitsprung. Viele Jahre später übernahm der Enkel den Hof. Und damit er nun freischalten und walten konnte, entschloss er sich, seinen alten Vater ebenfalls ins nahegelegene Altenheim abzuschieben. Der Enkel trieb immer wieder ungeduldig zur Eile an und wunderte sich, dass sich sein alter Vater plötzlich auf einen Stein am Straßenrand setzte und in Tränen ausbrach. Auf die Frage, was er denn habe, antwortete er, vor genau 25 Jahren saß mein Vater auch auf diesem Stein, als ich ihn aus blankem Egoismus ins Altenheim brachte. Ich kannte damals keine Gnade. Heute widerfährt mir das Gleiche. Ich ernte, was ich gesät habe. Das lasst uns auch bedenken. Wie muss es ihm gewesen sein, wenn er da sitzt und denkt plötzlich, hier saß er auch und jetzt sitze ich hier. Vieles holt uns schon im Leben wieder ein. Und deshalb lasst uns das auch bedenken. Auf dass es dir wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Das ist einfach Wahrheit. Entweder empfangen wir den Segen, wenn wir in Gottes Geboten wandeln durch seine Kraft, oder wir empfangen letztlich den Fluch. Nur nicht immer direkt auf den Fuß. Gott hat manchmal lange Zeit und plötzlich muss man sich erinnern, ja, wie war das denn damals? Gottes Mühlen mahlen langsam und doch vortrefflich fein. Das ist das Wort an die Kinder, aber auch noch ein Wort an die Eltern. Denn sie sind ja auch nicht unbeteiligt in dem Verhältnis. Das wollen wir natürlich auch sehen. Und das sieht auch die Bibel. Lass uns noch mal lesen aus Epheser 6, Abvers 2. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und direkt danach aber geht's auch an die Väter, nicht? Und ich denke, können überhaupt auch die Mütter mit reinnehmen, vom Grundsatz her. Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also auch die Eltern sollten nicht machen, was sie wollen. Das hebt zwar trotzdem nicht das Gebot auf Ehre Vater und Mutter, das wollen wir schon festhalten, aber die Eltern haben natürlich auch eine Pflicht. Reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Da ist auch manches geschehen. Manche Kinder sind auch verdorben worden durch die Behandlung der Eltern. Oh, wir haben natürlich eine Verantwortung auch gegenüber den Kindern. Und wir sollen sie auch nicht ärgern, nicht? Du musst mir das jetzt tun und es gibt überhaupt keinen Sinn. Das ist reine Schikane. Das ist die Kinder zum Zorn reizen. Da liegt auch kein Segen drauf. Gerade in den Jahren, wo sie heranwachsen. Aber ich denke auch später, auch da als Eltern die richtige Position einnehmen. Nicht? Die neue Familie hat ja auch Familie. Sie müssen natürlich auch für die zuständig sein. Jetzt darf man auch nicht zu hohe Erwartungen haben an alles Mögliche. Wir merken, wir können das hier heute nicht genau festschreiben auf den Punkt. Das geht nicht. Wie viel darf man denn und wie viel soll man denn erwarten? Und ach, es geht eigentlich nur, wenn wir wirklich vor Gott stehen und bitten, Herr, gib mir ein geheiligtes Leben. Und was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, tut ihr ihnen auch. Gilt aber auch von der Seite der Eltern her. Ach, dass die Eltern auch sich dann so benehmen, dass es den Kindern leicht fällt, sie zu ehren. Ist auch ein Punkt. Müssen wir auch beachten. Dürfen wir nicht einfach in den Wind schlagen. Lass uns das doch auch bedenken. Muss auch jedem seinen Bereich gelassen werden. Ich kann auch nicht sein, dass da irgendeine Mutter oder manchmal sind es Mütter, die auch in die neue Familie immer hineinwirken. Das dürfen wir nicht machen. Da machen wir Ehe mit kaputt und reizen die Kinder zum Zorn. Und wenn es die Schwiegertochter ist, da müssen wir auch aufpassen. Alles muss doch auch seinen Bereich haben. Und da müssen wir vor Gott wandeln. Es entsteht ja auch eine neue Familie, die auch eine Selbstständigkeit hat. Jeder muss dann auch schauen, was sein Bereich ist. Ach, und wenn das nur so richtig funktioniert, das funktioniert nur mit Gott, es geht sonst gar nicht. Ich weiß auch noch, vor Jahren sprach ich mit einem älteren Bruder. Der sagte, ja, meine Frau hat es schwer gehabt in jungen Jahren. Sie musste den Herd, die Küche teilen mit ihrer, ja, war es jetzt Mutter oder Schwiegermutter, weiß ich nicht. Es war schwer, merken wir, da kommt es immer wieder nicht. Wer ist denn jetzt der Herr am Kochtopf? Das sind keine einfachen Sachen. Ehre Vater und Mutter. Jetzt können die andere Seite sagen, sollst mich ehren. Ja, ja, schon. Aber bitte auch mal dran denken, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Und am besten funktioniert's, wenn beide ihren Teil vor Gott tun, dann plötzlich ist es eben nicht mehr so. Dann ist die Harmonie natürlich die beste. Also wir müssen uns beide müssen sich sagen lassen. Reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Aber es kommt noch was dazu. Sondern erzieht sie in der Zucht und Vermahnung zum Herrn. Das heißt, wir müssen unseren Kindern natürlich auch mitgeben, dass da der lebendige Gott ist. Ich bin der Herr, dein Gott. Es soll ja auch ihr Gott sein, werden, bleiben. Das müssen wir ihnen, dürfen wir ihnen auch vermitteln. Es gibt natürlich Familien, da ist sowas nie vermittelt worden. Da ist ein 16-Jähriger, ganz ungebührlich hat er sich benommen gegenüber zu Hause, hat in unverschämter Weise auch jeden Gehorsam verweigert. Da flossen reichlich die Tränen, wie ich las, der Mutter. Und dann sagte der Pastor, ja, er war auch entsetzt. Er hat gedacht, Junge, was wirst du ernten? Aber er hat dann auch die Mutter gefragt, sind Sie denn auch zur Kirche gegangen mit Ihrem Sohn? Nein. Haben Sie denn zu Hause gebetet und das Wort Gottes gelesen? Da haben wir nie dran gedacht. Da stand er auf und sagte, da wundert mich nichts. Man erntet, was man gesät hat. Das muss man natürlich auch sehen, nicht? Wenn man selbst Gottes Anweisung, Gottes Gebote nicht beachtet, darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn die Kinder nicht darauf achten. Wir haben jetzt zweierlei betrachtet. Das eine ist der Bezug der Kinder zu den Eltern. Das zweite eben der Bezug der Eltern zu den Kindern. Aber jetzt noch ein ganz anderer Gedanke. Dieses Gebot weist auch, so dürfen wir es doch nehmen, darüber hinaus. Gott ist unser himmlischer Vater. Und wenn wir schon auf Erden Vater und Mutter ehren sollen, dann gilt's doch besonders für den himmlischen Vater. Ehre deinen himmlischen Vater. Oh, und was liegt da alles drin? Und da will ich uns nochmal Wilhelm Busch lesen. Du sollst deinen Vater ehren, das ist wie ein ausgestreckter Finger zum ersten Gebot. Wir alle sind Kinder unseres himmlischen Vaters, ehren wir den? Ich hörte einmal folgende Geschichte, die sich vor dem Kriege ereignet hat. Da war ein Bauer, der einen ungeratenen Sohn hatte. Der Sohn schlug alle Anordnungen des Vaters in den Wind und schließlich ging er in die Welt. Und der Vater hörte nichts mehr von ihm. Doch nach 2 Jahren erfuhr er, der Sohn lebe in Berlin in großem Elend. Da machte der Vater sich auf, den Sohn zu suchen. Er hörte auf dem Meldeamt, sein Sohn wohne in Berlin, N3, Hinterhaus, 6. Stock. Nach langem Suchen fand er ihn in elender Verfassung. Da bewegte sich sein Herz. Er streckte dem Sohn die Hand hin. Ich will dir alles vergeben. Komm heim, mein Kind. Doch der Sohn steht auf, schaut verächtlich auf die ausgestreckte Hand, nimmt seine Mütze und geht fort. Das können wir ungefähr 1:1 übertragen auf den Menschen und Gott. Ist es nicht so? Da achtet der Mensch nicht Gottes Gebote und auch nicht seinen Willen, wie es auch der verlorene Sohn nicht geachtet hat. Und er läuft einfach fort und er kommt in ein geistig, mindestens in ein geistig armes Leben hinein. Er verhungert innerlich, vielleicht auch manche bald äußerlich. Und mitten in das Elend kommt Gott, sucht dich in deiner 6. Etage da im Hinterhof. Streckt dir die Hand aus und sagt, ich vergib dir alles, komm heim. Da nimmst du deine Mütze und gehst. Ist das nicht schlimm? Tu es nicht. Wenn du dein Leben dem Herrn Jesus noch nicht übergeben hast, dann mach es anders. Die ausgestreckte Hand ist die Hand Gottes in Jesus Christus, in der er dir alle deine Schuld vergeben will. Und diese Hand weise nicht ab. Ergreife sie und dein Leben wird gesegnet und errettet sein. Amen. Amen. Dann lasst uns beten. Ja, Herr, wir danken dir. Du meinst es gut mit deinen Vorschriften und Geboten, die du uns sagst. Und du wollest vergeben, Herr, wo wir verkehrt gehandelt haben. Du wollest uns helfen, dass wir doch nach deinen Rechten durch deine Kraft leben. Herr, segne uns jetzt und lass dein Angesicht über uns leuchten. Amen. Amen.